Vicky, ich bin jetzt auf deine Hilfe angewiesen. Vielleicht tauchen Bilder auf. Genau. Das ist. Also, das ist eine Brücke in Honduras. Das Leben tobt, die Autos fahren. Und es ist eigentlich alles in Ordnung, wie das nächste Bild. Ja, jetzt, wenn man jetzt noch Spanisch könnte, könnte man das lesen. Benvenuto, das heißt irgendwie willkommen in, nicht in Blaubeuren, sondern in Culotea. Alles ist in Ordnung. Wenn ich jetzt Brückenwart von dieser Brücke wäre, ich würde mich ja so wohlfühlen. Ja, da laufen die Leute vorbei, ich würde sie treffen, ich könnte mich mit ihnen unterhalten, das wäre eine super Atmosphäre, bestimmt Sonnenschein. Und wenn ich da noch einen Eisverkäufer hätte und dann noch christliche Traktate auch noch verteilen würde, das wäre doch der zentrale Punkt. So sah die Brücke aus. Und da fließt ein Fluss und es ist einfach klasse. Und diese Brücke, nicht diese, aber ich komme dann zu einer anderen, die hat das Leben pulsiert, verbunden. Eine ganz wichtige Brücke, und wenn ich Brückenwart bin, wie gesagt, ich fühle mich wohl auf dieser Brücke. Dann kam 1998 ein Wirbelsturm. Mitch, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und dieser Wirbelsturm hatte eine Besonderheit. Der hatte ungefähr 200 bis 290 Stundenkilometer. Und dieses Ding bewegte sich sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam bewegte sich dieser Mitch unter anderem auch auf Honduras zu. Ich möchte nicht wissen, ich bin immer manchmal, früher als Kind war ich immer ein bisschen hochnäsig und habe gedacht, naja, die mit ihren läppischen, komischen Hütten und so, das ist ja alles kein Problem. Aber wenn über mein Dach ein Sturm mit 290 hinwegzieht, dann weiß ich auch nicht, ob deutsche Wertarbeit da noch hält. Eine irre Regenmenge, ein Sturm, mehrere Tage über Honduras gekreist. Und das Ergebnis war dann so, die Flüsse schwollen an und allein in diesen zwei Tagen sind 150 Brücken zerstört worden. Sie waren nicht mehr da. Und so sah die Brücke, die wir gesehen haben, dann aus. Sie funktioniert nicht mehr. An der Brücke ist nichts mehr da. Aber jetzt ist noch etwas anderes passiert. Der Fluss hat sich bewegt. Wo früher der Fluss unter der Brücke geflossen ist, fließt er jetzt nebendran. Das Bauwerk ist wunderbar gebaut. Die japanische Firma, die diese Brücke gebaut hat, benutzt das jetzt als Werbung für ihre Firmenbroschüre und sagt, das ist japanische Ingenieurskunst. Da, wo wir bauen, da kann der Mitch drüber ziehen, mehrere Tage, die Brücke bleibt stehen. Aber wenn ich jetzt Brückenwart bin, habe ich ihn gelost. Die Verbindung zu meinen Nachbarn, zu meiner Kultur, wo ich mich bewegt habe, die gibt es nicht mehr. Und wenn ich jetzt noch eine Missionsveranstaltung auf dieser Brücke mache und Leute einlade, wie viele Leute werden da kommen? Die Verbindung zu der Kultur ist abgebrochen. Die Brücke ist nutzlos geworden. Sie hat keine Funktion mehr. Der Fluss hat sich ein anderes Bett gegraben. Und da kann ich noch so viel rufen. Kommt her, die Brücke ist doch da. Ich lade euch alle ein. Das wird nicht funktionieren. Die Brücke hat ihre Funktion verloren. Zwar kann die japanische Baufirma noch Werbung damit machen, aber wenn ich das jetzt auf unsere Gemeinde oder auf christliche Kirchen übertrage, da kann ich noch so viel machen, das ist nutzlos. Ich muss wieder da hingehen, wo der Fluss ist. Ich muss mein Geschäft da aufbauen, wo die Brücke, wo eine Verbindung da ist zu meiner Kultur, zu meiner Umgebung. So funktioniert es jedenfalls nicht. Wir haben natürlich auch in Deutschland Soda-Brücken. Ja? Das ist nicht nur in Honduras. Auch diese Brücke ist irgendwann gebaut worden, sie ist nutzlos. Und wenn ich hier von Brückenwart bin, dann funktioniert das genauso wenig. Also nicht nur Honduras hat Brücken, die ihre Funktion verlieren, sondern wir bauen Brücken, die dann, wo dann die Straße dann nicht mehr gebaut wird. Okay, das Bild dann nachher noch. So viel zur Einstimmung. Es gibt eine Diskrepanz zwischen dem christlichen Leben, der Sprache und der Umwelt, wie die Brücke. Da ist keine Verbindung mehr da. Und wenn ich so in mein Umfeld hineingucke, dann ist das genau meine Beobachtung. Ich erzähle etwas, aber ich docke nicht mehr an. Das sind Geschichten, die nicht mehr im Leben meiner Umwelt vorkommen. Ich benutze Worte, aber die Worte kommen nicht mehr an. Es gibt da keine Andockmöglichkeit mehr. Und die Strategien, wie sie mal früher funktioniert haben, ich mache eine Missionsveranstaltung, eine großartige, ich plakatiere Oberramstadt, ich beziehe das jetzt mal auf uns, ich würde jetzt ganz Oberramstadt plakatieren, einladen und sagen, heute spricht ein ganz berühmter Mensch, Dr. Glanz, zu ihrer Lebensfrage so und so. Ich weiß nicht, ob 5 Leute kommen würden. Das ist so ähnlich, wie wenn wir jetzt von heute auf morgen in die Mongolei ausgesetzt werden würden und dort von irgendeiner christlichen Geschichte zu erzählen. Die Leute würden das nicht verstehen. Was erzählt denn der da? Ja, ich hüte da meine Yaks oder und trinke da meinen Tee, aber was erzählt Jörg Latschek da? Wo kommt der her? Der kommt aus Oberramstadt und arbeitet bei Merck im Rechnungswesen. Was hat der mit mir zu tun? Also, sorry. Als Beispiel. Kulturunterschiede sind vielleicht in unserer Umgebung nicht so krass, aber es ist trotzdem so, dass wir nicht mehr andocken. Dass diese Missionsveranstaltungen, ich lade irgendwo jemanden ein, die funktionieren nicht mehr. Und so war es auch in der Bibel zu Lukas Zeiten. Auch da war eine große Krise. Was war passiert? Was war damals die Krisensituation? Die Christen damals hatten gedacht, Jesus baut ein neues Jerusalem. Jesus kommt wieder, bevor die ersten Apostel sterben. Aber sie starben. Und wenn diese jungen Christen dann die Türe aufmachten, dann stand vor ihnen das römische Imperium. Und es bestand nicht nur ein paar Jahre schon, ja, das bestand viele hundert Jahre. Und man kann davon ausgehen, wenn es schon viele hundert Jahre besteht, dann besteht es auch nochmal viele weitere hundert Jahre. Und das Römische Reich war eine klar strukturierte Gesellschaft. Es gab ganz klar ein Oben und ein Unten. Das Römische Reich war voll mit Sklaven, zu Tausenden, ja Millionen. Und sie sind heute da und morgen vielleicht schon gestorben. Der Sklave hatte eine Lebenserwartung, die vom Zufall abhing. Das war nicht geplant, Rente und dann und so weiter, sondern er wusste nicht, was sein Herr morgen mit ihm macht. Und die römische Militärmaschine, die sorgte für einen nie endenden Strom an Nachschub. Und einmal Sklave, immer Sklave, plus der möglichen Nachkommen. Und die römischen Soldaten, die hatten eisenbeschlagene Schuhe. Und da, wo ein römischer Soldat auftrat, da wuchs kein Gras mehr. Die Schuhe waren eine Waffe an sich. Wenn ein römisches Heer, so habe ich es auf der Saalburg gelesen, über ein Schlachtfeld zog, da war da, wo sie drüber gegangen sind, kein Leben mehr. Und durch die dichte Nagelung der Sohlen konnten sie im Nahkampf dem Gegner schwere Tritte verpassen. Also wenn schon die Schuhe aus damaliger Sicht ein Hightech-Produkt waren, wie soll denn da, wenn der Christ die Türe aufmacht, was kann denn der da bewirken? Ja, wie soll denn der in so einem Umfeld christliche Werte leben können? Die Missachtung des Kaisers mit seinen vielen ungeschriebenen und geschriebenen Regeln war schon lebensgefährlich. Und die Römer hatten ja auch verschiedene Götter. Und wenn ich die Wirksamkeit sagen könnte, okay, ist das ein erfolgreicher Götze oder nicht, dann muss ich mir nur diese militärische Maschine da angucken, die mir da draußen begegnet. Die Römer waren erfolgreich. Man kann nicht mal sagen, sie haben an einen Losergott geglaubt. Das Römische Reich war die unumstrittene Superweltmacht. Es gab keine andere Superweltmacht. Und da sagt Jesus,
Und in diese Situation sende ich euch die Schafe unter die Wölfe. Und jetzt setzt euch mal hinein in diese jungen Christen. Sie stecken in einer Krise. Jesus hat kein neues Jerusalem gebaut. Die Jünger, die Apostel, die sterben. Ja, auf was war denn dann noch Verlass? Die Zusammenarbeit mit der jüdischen Religionsgemeinschaft, auf die sie am Anfang gesetzt haben, die ist total gescheitert. Im Gegenteil, da wo jemand unter den Juden gepredigt hat, haben die alles daran gesetzt, die Obrigkeit dagegen aufzuwiegeln. Lesen wir ja. Und wenn sie dann noch, wie der Dimitris sein Tempelgeschäft da verloren hat, seine Souvenirladen, dann hat er richtig Rabatz gemacht. Und es war ja klar, Juden und Christen waren eine Minderheit und auf Minderheiten kann man leicht drauf rumhacken. Also gelten denn all die Aussagen, die für die Juden gegelten haben, für uns Heidenchristen noch? Und wenn ja, welche Rolle spiele ich denn als Christ in so einer Situation, wenn ich die Türe aufmache und das römische Imperium davor steht? Und dann sitzen in meinem Wohnzimmer sitzt der Sklave. Und ich unterhalte mich mit ihm über den Glauben. Und da ist kein Sklave, sondern die begegnen sich, der Freie und der Sklave begegnen sich zumindest in meinem Wohnzimmer auf gleicher Augenhöhe. Ja, aber was soll ich dem denn dann erzählen? Alles, was ich ihm erzähle und er setzt es ein wenig um, führt zu Ärger, führt zu Verfolgung. Ja, macht es denn dann überhaupt noch Sinn, das anzufangen, wenn doch alles so zu so einem Ende führt? Und ich bin in dieser Gesellschaft und ich muss mich doch anpassen. Auch ich habe doch Frau und Kinder und die muss ich doch ernähren. Herr, hilf mir. Ich glaube, ich war da die große Fragezeichen. Aber ihr versteht die Situation. Lukas schreibt in diese Situation hinein sein Evangelium. Lukas ist kein Jude. Er schreibt einen Brief an seinen griechischen Freund Theophilus. Und dieser Theophilus und dieser Brief ist eine Antwort auf die Krise des Christentums. Und Lukas erzählt Geschichten, um zu zeigen, wie Gott im Alltag hineinwirkt. Er versucht, eine Brücke zu schlagen in die Kultur hinein des damaligen Volkes. Ich möchte euch jetzt hineinnehmen in ein paar Geschichten und die ein bisschen unter diesem Aspekt beleuchten. Theophilus, passt mal gut auf. Ich schreibe dir jetzt das Lukas-Evangelium und die erste Seite ist, das ist Christus, der ist von einer Jungfrau geboren. Aber pass mal auf, wenn du das Geschlechtsregister liest, ganz zu Beginn, dann wirst du feststellen, dass Jesus Christus ein Abkömmling vom König David ist. Also das ist von Beginn an eine große Linie, kannst du ziehen zwischen dem Juden und dem Menschen, die zum Glauben finden und zu dir. Jesus Christus bezeichnet dich als seine wahre Verwandte. Theophilus, du bist gar nicht alleine, sondern es gibt eine Segenslinie von Gott, von den Juden bis hin zu den Heidenchristen. Ich erzähle dir mal eine Geschichte dazu. Wir waren zu einem Fest eingeladen, als es an der Tür klopfte. Und da wollte jemand aus der Verwandtschaft von Jesus selbst sprechen. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Der sagte, ich habe keine Verwandte, sondern meine Verwandte sind die, die meinen Willen tun. Lieber Theophilus, verstehst du, was das heißt? Wir sind eingebunden in eine direkte Linie des Volkes Gottes. Wenn also Gott Menschen sucht zum Alten Testament, dann kannst du über diese Aussage von Jesus, seine Verwandte sind die, die seinen Willen tun, eine direkte Linie tun. Eine weitere Geschichte zum Sklaven. Lukas, mein Leben als Sklave ist doch nur Dreck. Ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Die sterben bei uns wie die Fliegen da draußen. Und wenn mein Besitzer schlechte Laune hat, schlägt er mich tot. Was soll ich denn damit den christlichen Glauben? Wir sind doch nichts für diesen Besitzer. Lukas, ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Bei Jesus geht es nicht darum, wie viel du für ihn getan hast. Er schaut das Herz an. Er schaut, wie du es meinst. Schau mal, da war eine arme Witwe. die hat ein paar Krümel in den Opferstock reingelegt. Und weißt du, was Jesus Christus da gesagt hat? Nehmt euch ein Beispiel an diese Witwe. Sie hat mehr als jeder andere in Israel gegeben. Siehst du, der guckt das Herz an. Der guckt nicht, was du für ihn tust. Er guckt das Herz an. Oder da war mal eine Geschichte mit den Weinarbeitern und Weinbergbesitzer. Der hat jedem den gleichen Lohn gegeben. Und ganz egal, ob der eine schon 8 Stunden, 6 Stunden oder nur 1 Stunde gearbeitet hat, Gott misst jetzt nicht daran, wie viel du schon gearbeitet hast, sondern der guckt das Herz an. Lieber Sklave, du brauchst dir überhaupt keine Gedanken machen, ob du, wie es dir geht. Jesus beurteilt dich nicht daran, wie viel du für ihn getan hast. Aber er sieht dein Herz an. Und wenn du es ehrlich meinst, bist du bei ihm aufgehoben. Und Jesus machte damit mit solchen Geschichten die Menschen nicht zu Missionsobjekten, sondern er lud sie ein in die große Geschichte Gottes, die Gott in jedem einzelnen Leben schreibt. Jesus Christus lud die Menschen ein, in das Abenteuer ihres Lebens hineinzugucken. Weil das Leben, das du führst als Sklave, als Freier oder heute als Mitarbeiter in der Bank oder im Rechnungswesen, das ist ganz egal, da findet ein Abenteuer statt. Gottes Leben ist in deinem Leben drin. Da findet ein Abenteuer statt und das gilt es zu entdecken. Und so ist die Bibel voll von Geschichten von Menschen in die ganz alltägliche Situation hinein. Und Lukas hat an seinem Theophilus genau die Geschichten geschrieben, die zeigen, wie Gott in das Leben hineinwirkt. Also die Bibel ist kein Textbuch von voller Informationen oder moralischen Anweisungen oder von Floskeln, wie das Leben funktionieren könnte oder auch nicht. Es ist kein Kochrezept, kein religiöses Handbuch für Menschen, die ihr Leben irgendwie verbessern wollen, die ihre Lebensbasis erweitern wollen oder sicherstellen wollen, dass ihre Kinder einen guten Start ins Leben bekommen. Die Bibel ist eine Geschichte, ist voller Geschichten, die zeigen, wie Gott im Leben von einzelnen Menschen wirkt. Weil Jesus und Gott Menschen sucht und Gott will, dass seine Kinder wieder zu ihm zurückfinden. Deswegen schreibt er Geschichten aus dem Leben der Menschen. Und wir sind eingeladen, ein Stück weit diese Geschichten zu verkörpern. Also die Bibel will sozusagen ein Stück weit aufgeführt werden in einer Gemeinschaft des Gottesvolkes. Und die Geschichten von Lukas, die sind wie Leuchtkugeln mitten im gelebten Alltag. Die Christen damals waren eine gehetzte Minderheit, die ein unsicheres Leben in einem Weltreich führten, was ihnen zunächst mal feindlich begegnet. Die Geschichten von Lukas sind Leuchtkugeln in unserem Leben. Wir sind keine gehetzte Minderheiten, zumindest nicht hier in Oberramstadt. Aber ein paar hunderttausend Kilometer weg ist das völlige Realität. Und wir lesen die Nachrichten. Lukas will uns einladen, uns dann neu aufzumachen, das zu entdecken, diese Leuchtkugeln der Geschichten Gottes in unserem Leben. Und eine ganz zentrale Geschichte davon, und wir werden uns in diesem Jahr noch ausführlicher damit beschäftigen, ist die Aussendung der 70 Jünger. Da hat er nicht die Crème de la Crème, seine 12 Apostel, losgeschickt, sondern da hat er ganz normale Menschen, du und ich, zu zweit losgeschickt. Und am Ende, das können wir nachlesen, sagt Jesus, ich habe den Satan vom Himmel fallen sehen. Und was in diesen Geschichten drinsteckt, das werden wir uns noch weiter damit beschäftigen und uns das auf uns zu übertragen. Also die biblischen Geschichten sind keine Geschichten aus der Distanz, von außen, die man irgendwie textanalytisch bearbeiten kann. Kann man sicherlich, ist aber nicht so gedacht. Es waren Beispiele aus dem Leben der Menschen. Zum Beispiel, als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er gesagt, komm und seht. Komm, er hat seine Jünger eingeladen, komm zu mir und guckt, wie das Leben hier funktioniert. Er ruft uns, diesem Weg zu folgen. Das Gepäck hinter sich zu lassen. Und diese Aussendung dieser 70 Jünger ist, sie werden bedürftige Fremde. Sie gehen zu fremden Menschen und nehmen dort die Gastfreundschaft in Anspruch. Sie nehmen die Gastfreundschaft von den Menschen in Anspruch, zu denen sie damals gekommen sind. Es waren nicht die Kandidaten für die Evangelisation, sondern sie haben ihr normales Leben mit dieser Umwelt geteilt. Und es war nicht vorgegeben, dass man das mit der Strategie oder mit der Strategie macht. Nehmen wir mal an, ich und Martin ziehen los oder Linda und Almo ziehen los. Da kann man ja auch nicht genau sagen, wie das Leben da aussieht. Das ist nicht vorgegeben, sondern das ist so ein bisschen so ein experimenteller Ansatz. Aber was ganz klar ist, wie Jesus gesagt hat in der Bibel, er hat die Werke schon vorbereitet. Das heißt, wir ziehen los, Martin und ich, und wissen, Gott hat Werke schon vorbereitet und er lädt uns in dieses Abenteuer ein. Und da kann man nicht die Bibel aufschreiben und sagen, wir werden diesem begegnen oder jenem oder so, sondern das ist ein Stück weit ein experimenteller Ansatz. Aber wir ziehen nicht einfach los, weil wir losziehen, sondern wir sind verbunden, geistlich verbunden mit Jesus Christus. Und wir dürfen das entdecken, was Jesus bereits in dem Alltag getan hat, in unserer Nachbarschaft. Das Leben, in dem wir leben, ist der Brennpunkt des christlichen Lebens. Und ich verstehe die Gemeinde unter diesem Aspekt mehr so das Zentrum der Ausrüstung, wo man Kraft tankt, wo man ein Stück weit die Geschichten erzählt, wo man sich ermutigt, wenn einer schon ein Dreivierteljahr losgezogen ist und keine Geschichte erlebt hat, scheinbar. Und dann kommt hier vorne jemand und erzählt ein Zeugnis oder erzählt aus seinem Leben, wie er einem Arbeitskollegen nochmal neu begegnet ist und so weiter. Und dann, das macht Mut, so wie wir das ja auch machen. Deswegen sind ja Zeugnisse ein wichtiger Bestandteil, und wenn sie noch so klein sind. Und wir unterstützen in der Gemeinde dann eben uns gegenseitig, da wo wir ausgezogen sind. Und dann passiert Folgendes, wenn wir mit unser Ohr an Gottes Stimme haben oder verbunden sind, dass wir dann plötzlich Hinweise bekommen, wo Gott in das Leben der anderen einwirkt. Und dann dürfen wir da eintauchen und dürfen sozusagen diesen Bogen spannen zwischen dem, was Gott schon vorbereitet hat, und mit dem normalen Leben. Und es geht genau darum, für diese Momente wach zu sein, in denen dieses Unvorhergesehene auftaucht. Und dann laden wir wiederum die Menschen ein und verbinden sie sozusagen ihre Geschichte mit dem Leben Gottes. Dieser Prozess ist keine vorgegebene Strategie, weil ich nicht weiß, was du erlebst in deinem Alltag oder was der Friedbert erlebt oder der Uli oder mit welchen Verkaufsverhandlungen der ein oder andere auftaucht oder was es da für Gespräche gibt, das ist nicht vorgegeben. Aber wir sind verbunden mit Jesus Christus. Deswegen müssen wir offen sein für Ideen, Austausch, Wahrnehmungen. Wir müssen diese prüfen. Wir müssen mit Gott im Dialog sein. Was tut Gott in meinem Alltag? Wo ist diese Leuchtkugel, die da aufstrahlt? Was tut Gott in meiner Nachbarschaft? Wo kann ich helfen? Wo schickt mich Gott zu irgendeinem? Oder wo sind meine Begegnungen? Das ist nicht nur gebunden an der Alltag, da wo wir sind. Und ich bin mir ganz sicher, Gott will Menschen rufen, er will sie herausrufen, er will sie zu seinen Jüngern machen. Er benutzt uns, er stellt jeden Einzelnen in ein spezifisches Umfeld, in einer spezifischen Situation. Und wir kommen dort nicht als Bernd Sörtlacek Privatperson, sondern Bernd Sörtlacek, das Kind Gottes. Peter Gunkel als das Kind Gottes. Und da könnt ihr alle eure Namen da einfügen. Und deswegen ist diese Verbindung so unheimlich wichtig, weil da ist nichts vorgegeben oder so, sondern das entwickelt sich so, wie das Leben eben spannend ist. Lukas erzählt uns diese Geschichten aus dem Alltag. Lukas macht seinem Theophilus Mut und zeigt ihm, wie Missionsstrategie in diese Krise hinein funktioniert. Das können wir auf uns übertragen. Und wir sind auch eingeladen, in dieses Abenteuer einzusteigen. Und ich freue mich, dass wir das zusammen machen dürfen, dass wir das in dieser Gemeinde tun dürfen, dass wir schon hunderte Geschichten hier gehört haben von hier vorne, wo Gott das schon getan hat, und ihr alle seid ein Stück weit ein Beispiel dafür. Und wenn ihr jetzt der Reihe nach hier vorkommen dürftet und 5 Minuten was zu erzählen, jeder hätte diese Geschichte, wo die Leuchtkugel Gottes im Leben aufgetaucht ist, wo so diese Verbindung da war. Wir sind in diese Geschichte eingeladen, und ich freue mich sehr, mit euch hier unterwegs zu sein, noch viele Jahre. Amen.